WDR 5 Quarks Wissenschaft und mehr mit Maria Backer.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich eröffne mit einem Widerspruch. In den Städten in unserem Land herrscht ein ziemlicher Wohnraummangel. Die Mieten sind enorm hoch und wer neu in einer Stadt anfängt, der hat es oft richtig schwer, was zu finden. Das ist Fakt. Genauso stimmt aber, dass heute deutlich weniger Personen in einem Haushalt leben als noch vor einigen Jahren. Die Wohnfläche pro Person wächst also stetig. Stetig, so heißt das. Wohnraummangel und Überfluss sind zur selben Zeit am selben Ort. Das klingt erstaunlich, aber noch erstaunlicher ist in dem Zusammenhang, dass die Antwort auf Wohnungsmangel oft Neubau lautet und nicht etwa Optimierung. Wir knüpfen uns heute mal die Optimierung vor. Also, wie lässt sich der Wohnraum in den Städten besser nutzen?
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
0800 5678 555 ist die kostenlose Telefonnummer. Gesucht sind neue Wohnkonzepte, neue Ideen, vielleicht auch noch unausgegoren oder vielleicht haben Sie schon optimiert, teilen jetzt zum Beispiel Ihr Haus. Sie sind umgezogen, wie auch immer. Auch Fragen dazu haben Platz, denn ab kurz vor 3:30 ist Anja Bierwirth mit dabei. Sie leitet den Forschungsbereich Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und forscht zur Wohnraumoptimierung. 0800 5678 555, gern jetzt schon melden oder mailen Sie an quarks@wdr.de. Ich bin sehr gespannt. Als erstes geht's jetzt mit dem Blick auf Covid-19 und auf unser Nachbarland Frankreich los. Da steigen seit August die Neuinfektionen stark an. Jeden Tag melden die Behörden tausende neue Fälle. Über 8000 waren es zuletzt. Inzwischen sind 28 von 100 Departements in Frankreich als rote Zone gekennzeichnet. Das heißt, da dürfen die Behörden besondere Maßnahmen gegen das Virus veranlassen. Die Frage ist aber ja, wie kommt es überhaupt zu dieser Entwicklung? Frankreich hatte ja anfangs, wie Deutschland auch, den Stillstand im öffentlichen Leben ausgerufen. Shutdown für die Wirtschaft. Dann sind die Zahlen gesunken, wie bei uns. Nur in Frankreich steigen sie derzeit eben extrem wieder an. Christina Sartori, Medizinfachfrau aus der Quarks-Redaktion. Gibt es eine Erklärung?
Also es gibt eine mögliche Erklärung, die hat der Virologe Christian Drosten in seinem letzten Podcast genannt. Und das ist die sogenannte Perkulation. Das ist ein Modell aus der Mathematik und das kann man auf ganz viele verschiedene Phänomene übertragen. Also nicht nur auf die Verbreitung von Seuchen, wie wir das gleich machen, sondern auch darauf, wie Sahne steif wird, wie Filterkaffee gekocht wird, wie Wasser durch Gestein sickert. Sogar auf Waldbrände kann man dieses Modell manchmal
Perkulation. Also offenbar ein neues Wort, das man sich merken muss. Aber ich sehe jetzt doch noch nicht ganz, wie Filterkaffee, Schlagsahne und Corona-Zahlen zusammenhängen.
Also Filterkaffee, das war ein Beispiel, das Drosten unter anderem beschrieben hat. Also nicht dieses Kaffeekochen jetzt mit Pads oder Alukapseln, ne, sondern so richtiges Kaffeekochen. Da hat man eine Kanne, darauf setzt man einen Filter, in den Filter macht man mehrere Löffel Kaffee und dann gießt man darüber schön langsam kochendes Wasser. Und dann sieht man nichts. Also in der Kanne passiert erstmal nichts. Erstmal quillt nur oben im Filter das Kaffeepulver auf. Und wenn man dann immer wieder was nachgießt, dann irgendwann plötzlich, dann fließt der Kaffee unten durch. Das kommt durch die Perkulation. Erst nix und dann plötzlich fließt der Kaffee.
Mhm. Bei mir fließt hoffentlich gleich mal die Erkenntnis. Reden Sie weiter, bis wir die Info mal aus dem Bild herausfiltern. Okay.
Ja, gucken wir nochmal genauer auf den Filter. Das ist wichtig, was da passiert. Denn da hat sich das Wasser, das musste sich erstmal einen Weg bahnen durch das Kaffeepulver hindurch. Und da haben sich dann an mehreren Stellen kleine Hohlräume gebildet. Da hat sich das Wasser gesammelt. Am Anfang ganz wenige. Und ab und zu sind die miteinander durch ein kleines Rinnsal, also einen kleinen Tunnel miteinander verbunden. Und wenn man dann eine gewisse Anzahl überschreitet, also wenn es eine gewisse Anzahl von Hohlräumen gibt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die miteinander verbunden sind durch diese Rinnsale. Und dann irgendwann, dann kann das Wasser richtig fließen und tröpfelt in die Kanne.
Sagen Sie ruhig weiter, vielleicht kommt ja noch
das
was.
Das ist so ähnlich auch bei wenn Wasser auf poröses Gestein trifft. Also das sickert da so rein, sucht sich seinen Weg, sammelt sich in kleinen Hohlräumen. Und wenn es ganz viele von denen gibt, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die untereinander miteinander verbunden sind. Und dann irgendwann kann das Wasser fließen.
Mhm. Wo sind jetzt die Hohlräume in der Corona-Pandemie in Frankreich?
Genau, die Hohlräume, das sind die Cluster. Also da, wo mehrere Infektionen an einem Ort sind. Das in einer Situation kann das sein. Also eine Familienfeier, das kann eine WG sein oder ein Betrieb. Das sind die Cluster, die Hohlräume. im Kaffee ist das der Hohlraum, ne? In der Pandemie sind das die Cluster. Und am Anfang hat man überall verteilt solche Cluster gehabt. Mal hier, mal dort, aber nicht so eng beieinander, nicht so viele. Es gab kaum Verbindungen zwischen jetzt, sagen wir mal, hier die Hochzeit und da das Büromeeting. Mhm. Da gab es vielleicht einen Infizierten, der ist nach einer Hochzeit 2 Jahre dann zu einem Büromeeting gegangen, aber da war der noch gar nicht richtig ansteckend, ist also nichts passiert. Aber wenn jetzt immer mehr solche Cluster entstehen, dann steigt eben auch das Risiko, dass es doch dann später Verbindungen da gibt. Also in dieses Büromeeting kommen jetzt 2 Kollegen von jeweils einer Hochzeitsfeier, unterschiedliche Hochzeitsfeiern. Der eine ist nicht ansteckend, aber der zweite ist es. Und dann geht es eben los mit der Infektion. Und wenn es eben eine höhere Zahl von Clustern gibt, wenn da ein Wert überschritten wird, dann bekommt das Ganze so eine andere Dynamik. Dann geht es richtig ab. Dann gibt es plötzlich überall viele Fälle. So wie dann eben plötzlich der Kaffee in die Kanne läuft.
Perkulation eben.
Perkulation.
Und das ist in Frankreich so passiert?
Möglicherweise. Das weiß keiner mit Sicherheit. Christian Drosten, der Virologe, hat gesagt, das könnte eine Erklärung dafür sein, dass es eben jetzt trotz der immer noch geltenden Maßnahmen in Frankreich seit August diese hohen Zahlen von Neuinfektionen gibt. Also es ist ja wirklich, das sind ja mehrere Tausend am Tag, 8.000 am Tag zuletzt. Und das ist eine Bevölkerung, die noch kleiner ist als Deutschland. Also das muss man mal sich vor Augen halten. Es könnte also sein, dass im Frühjahr, Anfang des Sommers, das Virus in Frankreich sich doch stärker verbreitet hat, als man dachte. Und irgendwann jetzt war es dann so stark verbreitet, dass dann dieser Punkt erreicht war, wo es dann zu richtig vielen Fällen kam, was man eben jetzt sieht.
Mhm. Aber warum in Frankreich und jetzt zum Beispiel in Deutschland bei uns nicht?
Ja, gute Frage, aber da gibt es noch keine sichere Antwort. Also das ist auch kein Wunder, weil da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, wenn es jetzt darum geht, wie das Virus sich verbreitet. Viel mehr jetzt als beim Kaffee, ne? Also bei der Pandemie, da geht es darum, wie viele Cluster gibt es? Wie sind die miteinander verbunden? Wie sind die Familienstrukturen? Wie leben die Menschen in der Stadt oder auf dem Land? Wie arbeiten die, ne? Eher in kleinen Gruppen oder in großen? Wie viel wird gereist? Und wie weit verbreitet war das Virus, als dieser Shutdown beschlossen wurde? Das sind sehr, sehr viele Faktoren. Und Christian Drosten warnt auch, also das könnte auch noch in Deutschland passieren. Das muss nicht sein, aber man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, nö, wir sind da durch. Also bei uns kann das nicht passieren. Mhm. Könnte auch hier sein.
Der Weg der Rinnsale ist komplex in einer Pandemie. Wobei ja die Zahlen bei uns wohl gerade eben nicht weiter steigen, also die Neuinfektionen.
Ja, das sieht jetzt gerade wieder ganz gut aus. Man muss sagen, man kann das jetzt nicht von Tag zu Tag betrachten. Das schwankt ja so sehr, da muss man schon über größere Zeitabstände gucken. Was ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass jetzt gerade viele Infektionen bei jungen Menschen, also unter 50 auftreten. Die haben tendenziell, sagt man, mehr Kontakte als ältere Menschen. Und die haben eben auch häufiger nur schwache Symptome oder vielleicht sogar gar keine und merken dann gar nicht, dass sie Covid-19 haben. Also deswegen könnte das sein, dass sich das Virus gerade stärker verbreitet, als man es derzeit an den Infektionszahlen abliest. Könnte, wie gesagt, ne? Könnte, es ist nicht sicher. Sicher ist nur, besser ist es, wenn man sich weiterhin an die AHA-Regeln hält. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und wenn man dann auf einer Feier war, dann vielleicht nicht 2 Tage später auf die nächste Feier gehen oder zum nächsten Büromeeting, sondern das so ein bisschen entzerren oder dann wenigstens nicht am Wochenende die Großeltern besuchen, sondern ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen.
Wie kann es sein, dass die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich so hoch sind? Bei uns derzeit nicht. Christina Sartori hat es erklärt am Beispiel Filterkaffee. Und nebenbei hat sie auch das schöne Wort Perkulation in unseren Wortschatz getröpfelt. Dankeschön dafür.
Gerne.
WDR 5 Quarks. Thiemanns Wortgeflecht.
Christoph Thiemann ist der Kollege, der hier bei Quarks regelmäßig Wortgeschichten erzählt. Da geht es um die Herkunft einzelner Wörter oder auch um den Ursprung von Redewendungen. Heute spielt da mal wieder ein Hund die Hauptrolle, auch wenn er nicht mehr so richtig aktiv ist, ehrlich gesagt. Manchmal wird er ja in der Pfanne verrückt oder Menschen sind auf den Hund gekommen. Dazu gibt es auch nette Geschichten. Heute aber liegt er woanders begraben und zur Erklärung geht der Kollege weit zurück in die eigene Kindheit.
Mitte der 80er Jahre habe ich mal einen großen Fehler gemacht. Ich nahm ein Video aus der Sammlung meines großen Bruders und legte es in den Videorekorder ein. Ich fand, der Titel des Films klang ziemlich harmlos und für mich als 7-Jähriger auch einigermaßen altersgemäß.
Millionen kennen den Bestseller von Stephen King.
Ich dachte, es ging um Teddybären und Plüschhunde.
Friedhof der Kuscheltiere.
Das Ergebnis war 4 Wochen Albträume und dass ich jedes Mal zusammenzuckte, wenn ich jemand sagen hörte:
Ah, da liegt der Hund begraben. Was denn los?
Dabei ist die Redewendung recht harmlos. Sie wird entweder benutzt, um anzuzeigen, dass irgendwo total tote Hose herrscht.
Oh Mann, hier liegt ja echt der Hund begraben.
Oder wenn man nach langer Suche endlich den Kern eines Problems gefunden hat.
Oh, wüsste, Bora. Ah, hier liegt also der Hund begraben. Hm, ja gut, dann wollen wir mal sehen.
Auch in Goethes Faust zeigt sich, dass der Teufel nicht nur im Detail, sondern manchmal eben auch in Hunden steckt.
Er hebt sich mit Gewalt, das ist nicht eines Hundes Gestalt. Weil ihr ein Gespenst brachte ins Haus.
Das also war des Pudels Kern.
Wie nennst du dich?
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Des Pudels Kern war in Goethes Faust der Teufel. Und der steckt vielleicht auch in der Redewendung, da liegt der Hund begraben. Zahlreiche Legenden berichten von Schätzen, die tief in der Erde schlummern. Und bewacht werden sie manchmal
vom Teufel persönlich.
Hallo.
Hallo.
Und weil der Teufel so ein...
Ja?
So ein effektvoller Gestaltwandler ist, wie eben im Faust gezeigt, bewacht er Schätze oft in der Gestalt eines großen schwarzen Hundes.
Genau.
So entstand die gedankliche Verbindung zwischen Hunden und vergrabenen bzw. verborgenen Dingen. Die Idee des Teufels war das aber nicht. Der erste Wachwaldi der Literaturgeschichte war Kerberos, der dreiköpfige Hund, der in der griechischen Mythologie das Tor zur Unterwelt bewacht. Er war wohl das Vorbild für all die folgenden Legenden, in denen Hunde oder der Teufel in Hundegestalt auf Schätze aufpassten. Eine moderne Anleihe an diese Tradition findet sich im ersten Band der Harry Potter-Reihe. Hier bewacht der ebenfalls dreiköpfige Riesenhund Fluffy die Falltür im dritten Stock, die zum Stein der Weisen führt.
Wir sind im dritten Stock. Dieser Gang ist tabu. Ah! Unter seinen Füßen war eine Falltür. Er bewacht irgendwas.
Es gibt allerdings noch eine ganz andere Möglichkeit, wieso wir von vergrabenen Hunden sprechen, wenn wir dem Gesuchten endlich nahe kommen. Nur müssen wir dazu leider ein Wörterbuch des Mittelhochdeutschen bemühen. Mittelhochdeutsch sprach man vor ungefähr 700 Jahren und es ist von dem Deutsch, wie wir es heute sprechen, noch recht weit entfernt. Der Satz, uns wird in alten Geschichten viel Wunderbares von ruhmreichen Helden erzählt, klingt zum Beispiel so. Uns ist in alten Mähren Wundes viel geseit von Helden Lobebären. Viele Wörter sind also schon gleich, aber einige sind noch völlig anders. So zum Beispiel auch das Wort Beute. Denn unter Beute findet man im mittelhochdeutschen Wörterbuch das Wort Hunde, althochdeutsch Hunda. Eine Hunde war also die Beute und hatte man sie gefunden, dann hat wohl manch glücklicher Schatzsucher laut ausgerufen:
Ich hab's gefunden! Hier liegt die Hunde begraben!
Oh. Als das Wort Hunde für Beute es leider nicht in die nächste Runde von Germany's Next Top-Wort schaffte,
ich habe kein Foto für dich,
hielt sich aber dennoch der Spruch vom begrabenen Hund, wurde dann aber auf die Wachhundlegenden bezogen. Im Englischen hat das Wort allerdings noch überlebt, denn dort heißt die Jagd, auf der man ja hofft, Beute zu machen, auch heute noch Hunt.
Da liegt dann vermutlich ein anderes Tier begraben, aber nicht der Hund. Die Geschichte, warum irgendwo gern mal der Hund begraben liegt, hat Christoph Thiemann erklärt. Sie sind bei WDR 5 Quarks. WDR 5 Quarks ist hier und wir sprechen jetzt darüber, wie man den Wohnraum optimieren könnte. Wenn das Wort Wohnraummangel fällt, dann ist die erste Reaktion darauf ja gerne Neubau, und zwar sofort. Und manche Menschen wollen ja auch gern ins Grüne ziehen, also rausziehen, ein Haus bauen, das nach ihren Vorstellungen dann funktioniert. Aber wenn jeder so ein Haus im Grün bauen will, ist es da erstens bald nicht mehr grün. Außerdem geht es viel nachhaltiger, denn eine Menge Wohnraum in der Stadt ist schlichtweg ungenutzt. Die Kinder sind zum Beispiel aus dem Haus, etliche Zimmer stehen leer. Wie könnte man den Wohnraum an die jeweilige Lebenssituation anpassen, ist da die große Frage. Wie den Wohnraum, der da ist, besser nutzen? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
WDR 5 Quarks.
Wissen im Gespräch.
Unter 0800 5678 555 können Sie sich reinschalten. Das ist die kostenlose Telefonnummer. Oder mailen Sie uns auch an quarks@wdr.de. Wir fragen, wie kann man Wohnraum in der Stadt optimieren? Wie den Wohnraum der Lebenssituation anpassen? Wo sehen Sie da Möglichkeiten? Was finden Sie vielleicht auch schwierig? Oder ja, was sind Ihre Fragen dazu? 0800 5678 555. Unter der Nummer erreichen Sie heute auch Anja Bierwirth vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie ist Architektin und Umweltwissenschaftlerin, leitet am Wuppertal-Institut auch gerade das Projekt Optiwohn und den Forschungsbereich Stadtwandel. Anja Bierwirth, herzlich willkommen hier bei WDR 5 Quarks.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Wenn der Wohnraum optimal genutzt würde, Frau Bierwirth, dann müssten wir heute dieses Gespräch nicht führen. Also möchte ich eigentlich erstmal verstehen, wie die Situation genau aussieht gerade. Lässt sich das vielleicht in Zahlen ausdrücken, wie viel Wohnraum wir haben, wie viel wir nutzen, sowas?
Ja, wenn man sich das anguckt im Verlauf, sehen wir halt über die letzten Jahrzehnte, dass der Wohnraum pro Person in Deutschland kontinuierlich zugenommen hat. Wenn man jetzt mal vergleicht, 1990 waren das noch 82 Quadratmeter pro Wohnung, 35 Quadratmeter pro Person. 2018 waren es dann schon 10 Quadratmeter mehr pro Wohnung und auch gut 10 Quadratmeter mehr pro Person, die wir zur Verfügung hatten. Mhm. Und das ist dieser Trend, der dauert halt jetzt schon eine ganze Weile an. Und dementsprechend kriegen wir natürlich auch Flächenkonflikte, wenn es um die Frage geht, wo sollen denn jetzt noch Wohnungen entstehen?
Also wir nutzen einfach mehr, wir haben uns breiter gemacht, höre ich, aber wir haben auch gar nicht so wenig Wohnraum, wie wir denken, heißt es ja. Wir kommen nur nicht ran, ist das das Problem?
Das ist ein ganz großes Problem tatsächlich, ja. Also es gibt eine ganze Menge Hemmnisse, die dahinter stehen, warum Menschen sich nicht den Wohnraum irgendwann zu bestimmten Phasen des Lebens sich dann auch wieder verkleinern. Vergrößern kriegen wir prima hin. Das Verkleinern ist dann eher wesentlich schwieriger.
Aber woran liegt es denn vor allem, wenn Sie sagen, die Leute haben viele Gründe? Was begegnet Ihnen da häufiger?
Es gibt einen Faktor, es gibt immer kleinere Haushalte, also weniger Personen in Haushalten, vor allem in Städten. Gleichzeitig treffen da die Wohnungssuchenden auf einen Wohnungsmarkt, den es ja schon gibt, der ist ja gebaut. Und da gibt es eben ganz viele Dreizimmerwohnungen beispielsweise, die für eine Person eigentlich zu groß sind, aber das ist nun mal das, was da ist. Und wenn man dann nicht unbedingt in einer Wohngemeinschaft leben möchte, dann nimmt man halt auch die eigentlich unnötig große Dreizimmerwohnung, einfach weil es halt so ist.
Mhm. Läuft Anderes ein bisschen hin und her.
Ja, genau. Und dann ein anderes Beispiel, wenn man halt eben die Frage der Verkleinerung bei Klassiker ist, die Kinder sind ausgezogen und ich bleibe aber in meinem Haus oder in meiner Wohnung leben. Wenn ich da 30 Jahre gewohnt habe, der Mietvertrag unverändert ist, dann ist eine Wohnung, die ich neu mieten will, natürlich viel, viel teurer als die ich gerade bewohne. Selbst wenn sie kleiner ist, kann sie sogar teurer sein als die Wohnung, in der ich aktuell bin. Und alle solche Sachen führen dazu, dass es auch einfach schwierig ist, da etwas Passendes und Adäquates zu finden.
Genau, offensichtlich ist es gar nicht so einfach, selbst wenn man will. Wir hören mal Maria Grote, sie hat aus Oberhausen angerufen. 0800 5678 555 ist der Weg sozusagen ins Studio. Und Frau Grote, Sie haben das Wort. Erzählen Sie ruhig Ihren Punkt zu dieser Wohnungsgeschichte.
Guten Tag, Frau Backer.
Hallo.
Und guten Tag, Frau Bierwirth.
Hallo.
Folgendes. Ich erzähle vielleicht meine Geschichte. Ich bin mit meinem Mann und meiner Tochter, die damals 15 war, 1996 nach Oberhausen gezogen aus Krefeld. Wir haben uns verbessert. Wir haben eine größere Fläche bekommen. Bis dahin hatten wir 72 Quadratmeter. Jetzt habe ich eine Wohnung, die fast 96 Quadratmeter groß ist. Mein Mann ist vor über einem Jahr gestorben. Und da zwei Personen natürlich, das war für uns ausreichend. Und ich habe mir überlegt, weil das Haus, in dem ich wohne, ein Altbau ist und hat für ältere Leute schon so gewisse Unbequemlichkeiten. Das sind zum Beispiel hohe Stufen, ich bin ziemlich klein vom Wuchs her. Die Waschmaschinen sind im Keller, sodass ich die Wäsche zum Trocknen oder auf jeden Fall herunterbringen muss und nach oben holen muss. Aber wir haben unsere Wohnung auch renoviert, wir haben sie gekauft und kurz danach haben wir angefangen, sie zu renovieren, sodass sie weitestgehend bis auf die Küche neu ist und sehr ansprechend. Ich habe versucht, mich zu informieren, ob ich woanders hin nicht ziehen könnte, vielleicht in eine Neubauwohnung mit eventuell mit Aufzug, wobei mittlerweile denke ich, nicht jeder alte Mensch muss ja Probleme mit dem Gehen haben. Aber ein Folgendes habe ich festgestellt. Wenn ich die Wohnung, die hier, sagen wir, nicht in dem besten Wohngebiet, allerdings mit Blick ins Grüne,
ja,
auf den Gasometer sogar.
Okay, also Sie haben was sehr Schönes und Sie wollen sich verkleinern, höre ich das richtig, Frau Gute?
Ja, ich würde gerne auch eine schöne Wohnung haben, auch ein bisschen Grün und Ruhe. Aber was ich feststelle, kaufen kann ich keine kleinere, nicht mal 80 Quadratmeter, ja, weil die neuen sehr teuer sind und meine ist sehr niedrig bewertet, weil sie von 1901 ist. Zweitens, wenn ich jetzt mieten wollte und meine Wohnung ist abgezahlt, ich müsste mindestens doppelt, wenn nicht mehr, so viel zahlen, wie ich im Moment zahle.
Okay, also eigentlich ein finanzieller Hinderungsgrund. Abgesehen davon springen Sie jetzt auch gerade nicht die besten Angebote an. Wenn ich das mal so rübergeben darf zu Frau Bier,
ja,
wird vielleicht...
Ja, ich versuche nicht so intensiv, sagen wir so.
Ja,
habe ich noch nicht versucht.
Gut, okay, ja, aber Sie hören auch nichts, was einem ja auch schon mal passieren kann. Frau Bier, ja, wir haben hier eine finanzielle Hürde. Vor allen Dingen. Oder liegt es noch woanders, weil der Altbau vielleicht das eigentliche Problem ist? Was sagen Sie?
Nein, ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Also das eine ist natürlich der Wohnungsmarkt, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wir reden ja nicht erst ganz frisch über Wohnraummangel. Das war ja in den Medien in den letzten Jahren ganz, ganz viel sehr akut. Und dementsprechend sind natürlich die Wohnungen, die ich jetzt irgendwann mal gekauft habe, zwar heute auch mehr wert, aber nichtsdestotrotz entwickelt er sich halt sehr, sehr unterschiedlich. Also die Lage spielt da, wie das ja auch gerade schon anklang, spielt da halt eine ganz wesentliche Rolle. In welches Segment wird meine Wohnung eingeordnet? Wenn ich bisher zum Eigentum gewohnt habe, jetzt dann auf Miete umsteigen will, sind natürlich die laufenden Kosten auf einmal ganz andere, kriegen eine ganz andere Dimension. Also da gibt es eine ganze Menge finanzielle Gründe, aber die Frage ist eben auch dann die Verfügbarkeit. Also finde ich tatsächlich einen Wohnraum, finde ich eine Wohnung in der Stelle, wo ich eigentlich hin möchte? Also möchte ich jetzt in meiner eigenen Nachbarschaft bleiben, in meinem Veedel bleiben? Oder möchte ich eben raus ins Grüne? Und das ist ja die Frage. Also ist denn dann da auch gerade was ich da brauche? Und das ist natürlich in so einem angespannten Wohnungsmarkt ein Problem.
Okay, aber es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten. Wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, was es für Ideen dazu gibt. Aber eines, was ja relativ bekannt ist, ist, dass Studierende immer mal ein Zimmer suchen und vielleicht gerne sozusagen mitmieten würden. Dann hätten sie eine Wohngemeinschaft mit jemand Jungem. Frau Grote in Oberhausen, wie klingt der Gedanke für Sie? Wäre das denkbar?
Oberhausen ist die einzige Großstadt in Nordrhein-Westfalen, die keine Hochschule hat.
Naja, die Wege sind ja relativ kurz zu den nächsten.
Na, das sagen Sie. Soweit ich weiß, wir haben hier in der Gegend kaum Studenten und wenn, dann wohnen sie bei ihren Eltern, weil es nach Essen in Duisburg sehr nah ist. Mhm. So ist es wahrscheinlich nicht möglich. Zweitens, die Wohnung ist schlecht zu trennen. Also ich kann... Ja. Es vom Bau her ist sie so, dass wir dann der größte und wirklich große Raum ist das Wohnzimmer. Es gibt zwar ein Schlafzimmer von 14 Quadratmeter, das andere ist 12 Quadratmeter. Beide Zimmer sind fertig eingerichtet. Wir haben Schränke von Schreinern.
Ja gut, aber alles, was sozusagen mobil ist, lässt sich ja verändern. An der Stelle nochmal, Frau Bier.
Mobil.
Okay. An der Stelle, Frau Bier, wird doch nochmal die Frage. Das ist doch jetzt ein spannender Punkt eigentlich, um so zu gucken, wie kann man Bausubstanz, die da ist, oder Wohnraum, wie kann man den auch anders gestalten? Sind wir jetzt schon zu schnell? Müssen wir erst andere Dinge klären? Oder ist das der Punkt, wo man sagen könnte, okay, hier wäre vielleicht ein Umbau ganz gut?
Nein, Umbau ist auf jeden Fall eine gute Variante. Klar, manche Wohnungen bieten sich mehr dazu an, andere weniger. Aber ganz grob gesagt kann man eigentlich sagen, ja, es gibt drei Möglichkeiten. Man kann selber umziehen, man kann selber umbauen oder man kann eben untervermieten. Das kann mit Umbau einhergehen, ja oder nein. Das kommt immer ein bisschen auf die Umgebung an. Aber das sind eigentlich so drei Sachen, wo man sagen kann, das sind Möglichkeiten, wie man sich verkleinern kann. Ganz grob gesagt. Aber es stimmt schon, wenn man beispielsweise halt ein Durchgangszimmer hat, muss man
das
jetzt in so eine neue Tür reinbrechen. Ne? Das macht es nicht unbedingt leichter, wenn man dann einen Wohnraum untervermieten will. Also da können dann auch manchmal innerhalb der Wohnung relativ große Arbeiten noch anfallen.
Umziehen, umbauen, untervermieten. Ich glaube, die drei U's werden uns noch öfter begegnen. Ich danke Maria Grote in Oberhausen, dass wir so ein bisschen in Ihre Wohnung reingucken durften.
Ja,
und drücke Ihnen die Daumen. Vielleicht klappt ja eine dieser U-Lösungen doch noch für Sie.
Vielleicht findet sich jemand bei den Zuhörern.
Genau, wer weiß. Alles Gute erstmal nach Oberhausen. 0800 5678 555 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Wir reden über Wohnraumoptimierung, das ist das Wort. Frau Bierwirth vom Wuppertal-Institut, was gibt es noch für Ideen, den Wohnraum der jeweiligen Situation anzupassen? Also wir haben die drei U's gehört. Gibt es sonst noch so Denknischen, in die wir selten betreten, die Sie aber kennen?
Ja, wir gucken uns halt auch verschiedene Projekte an. Es gibt auch ganz, ganz spannende Beispiele, zum Beispiel in der Schweiz, wo genossenschaftliches Wohnen schon viel, viel größer gedacht wird, als das bei uns eigentlich der Fall ist, oder viel, finde ich zumindest, innovativer. Es gibt Genossenschaften, die haben Wohnprojekte gegründet mit für mehr als 1000 Leute. Und die haben sich auch eine Wohnraumobergrenze gegeben, diese Genossenschaft. Das heißt, wenn ich mich also, mein Haushalt sich verkleinert, dann kann ich halt eben überlegen, möchte ich untervermieten oder ziehe ich um innerhalb dieses Quartiers? Mhm. Und das ist halt sozusagen eine Selbstverpflichtung. Ich möchte sowas überhaupt nicht ordnungsrechtlich von oben verordnen, aber das sind halt Beispiele, die wir uns auch angucken. Es kann auch sein, dass wenn man sagt, ich gehe in so ein Gemeinschaftsprojekt und dann muss ich eben nicht unbedingt noch ein Gästezimmer haben, weil wenn Besuch kommt, dann muss ich den irgendwo unterbringen, sondern es gibt dann so Gemeinschaftsangebote, wie beispielsweise eben Gästezimmer oder auch ein Arbeitszimmer, das ich halt zeitlich begrenzt nutzen kann, wenn ich es halt mal brauche. Da gibt es schon eine ganze Menge gute Ideen, wie man das machen kann. Und eine Geschichte, die wir uns ja vor allem auch angucken, wie können Städte das auch unterstützen? Ja. Also das heißt, nicht nur es dem Einzelnen überlassen, der da eben sich durch den Wohnungsmarkt kämpfen muss und das alles organisieren muss, sondern wir wollen ja gerne uns genauer angucken, was können Städte, was können Kommunen eigentlich tun, um Menschen dabei zu helfen, die sagen, ich möchte eigentlich adäquater wohnen.
Dann nehmen wir den Punkt doch mit. Was können Städte tun, um den vorhandenen Wohnraum, davon gibt es nämlich eine ganze Menge, besser zu nutzen? Das ist unser Thema heute. Und wenn Sie uns sagen möchten, was Ihnen dabei durch den Kopf geht, an Ideen oder auch an Fragen, melden Sie sich gern 0800 5678 555. Anja Bierwirth vom Wuppertal-Institut forscht zur Wohnraumoptimierung und ist heute Expertin an unserer Seite.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Die gebaute Stadt, also das, was an Häusern da ist, muss neu gedacht und umgebaut werden, wenn Städte sich ressourcenschonend entwickeln sollen. Das ist ein Statement im Projekt Optivohn, dem Forschungsprojekt, das Anja Bierwirth am Wuppertal-Institut aktuell leitet. Sie forscht zur Wohnraumoptimierung in Städten und genau darüber sprechen wir hier bei Quarks auch. Wenn Sie also auch das Gefühl haben, Ihre Wohnung ist vielleicht zu groß oder zu klein, also wenn da ein Empfinden dafür ist, dass der Wohnraum gar nicht mehr zur Lebenssituation passt, oder Sie haben Ideen zu unserem Thema, melden Sie sich gern 0800 5678 555, kostenlos die Nummer zum Mitreden. Frau Bierwirth, wie reagieren denn eigentlich die Städte, also die Stadträte zum Beispiel, die Stadtplaner, Planerinnen, wenn Sie ankommen und sagen, das Problem ist nicht der Wohnraummangel, es ist genug da, er ist nur nicht gut verteilt. Wir hatten ja eben die Rolle der Städte schon mal angerissen.
Ja, also wir haben das schon gemerkt, als wir die Idee entwickelt haben, dass das Interesse der Städte eigentlich sehr groß ist. Wir haben jetzt ja auch drei Städte mit an Bord im Rahmen des Projekts. Das sind Köln, Tübingen und Göttingen, weil das alles drei wachsende Städte sind und die aber gleichzeitig halt ein Problem haben. Also die müssen eigentlich Wohnraum schaffen und wissen aber nicht, wohin damit. Mhm. Also die Flächen, sie wollen ja jetzt nicht einfach nur das, was noch grün ist, weiter versiegeln. Und von daher ist dieser Gedanke, müssen wir den Wohnraummangel eigentlich allein durch Neubau decken oder gibt es auch Möglichkeiten, im Bestand besser zu denken? Das war für viele ein sehr, sehr neuer Gedanke. Es gibt auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel dazu.
Wenn man den Gedanken mal hat, dann klingt der ja erstmal total charmant. Die Frage ist, wie kriege ich einen Anpack da drauf? Also woher weiß ich denn eigentlich, wo hier eine Hütte irgendwie halb leer steht zum Beispiel?
Das ist ein ganz guter Punkt, weil das sind Sachen, die Städte nicht unbedingt erfassen. Also viele Städte wissen gar nicht, wo ist eigentlich Leerstand. Es gibt so ein paar Instrumente. Das eine nennt sich zum Beispiel die Zweckentfremdung. Dazu können sich Kommunen eine Satzung geben und dann können die gucken. Und Wohnraum ist eben zweckentfremdet, wenn er bewusst leer stehen gelassen wird. Aber diese Satzung muss eine Kommune erstmal haben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt weit verbreitet. Und dann muss man aber natürlich sich auch überlegen, wie komme ich an diese Information überhaupt ran, dass eine Wohnung nicht vermietet ist. Das ist jetzt kein Standard, wie eine Bevölkerungs- oder Einwohnerinnenstatistik, gibt es das nicht so weit verbreitet. Das ist definitiv etwas, wo wir auch anfangen und gucken, mit den drei Städten zumindest, so wie könnt ihr das überhaupt rausfinden.
Ja. Es kommt hier eine Lösung von Gustav Helmich an quarks@wdr.de. Die einfachste Lösung wäre es, schreibt er, eine Wohnraumbewirtschaftung einzuführen. Dann hätten wir reichlich Wohnraum und das Problem der teuren Mieten wäre auch entschärft. Was sagen Sie?
Ja, also bei der Wohnraumbewirtschaftung, also sprich, ich organisiere, ich habe auch den Einfluss, ich kann das selbst organisieren und selbst bewirtschaften gegen Wohnraum.
Das heißt, die Stadt besitzt Wohnraum genug. So,
dafür muss die Stadt letztlich den Wohnraum auch besitzen, um überhaupt Einfluss zu haben. Ne? Also das heißt, ich kann zwar versuchen, Eigentümer, Eigentümerinnen anzusprechen, zu sagen, Mensch, denk doch mal drüber nach. Aber wenn ich selbst den Wohnraum besitze, habe ich natürlich ganz andere Einflussmöglichkeiten.
Mhm. Und da ging ja aber die Stadtplanung aber in den letzten Jahren eher so in die andere Richtung, Verkaufen von Stadteigentum.
Genau. Also es gab halt eine große Phase, eine große Welle in Deutschland. Also wurden viele kommunale Wohnungsunternehmen veräußert, sind heute privatisiert. Bestände wurden an irgendwelche Privatunternehmen abgestoßen. Die Wiener haben das nicht gemacht. Die haben heute noch, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie ungefähr die Hälfte des Wohnraums gehört, ist immer noch in kommunaler Hand. Das heißt, die haben ganz andere Einflussmöglichkeiten, was Mietgestaltung angeht, was auch Wohnraum, Umzugsmanagement, Wohnungstausch. Alle solche Sachen kann man da viel, viel einfacher umsetzen.
Wohnungstausch, auch eine konkrete Idee, die wir gleich nochmal durchspielen können. Aber Paul Möbis hat sich aus Wuppertal zu Wort gemeldet, die 0800 5678 555 gewählt. Ein Steinwurf von Ihnen vielleicht nur entfernt, Frau Bierwirth. Aber sein Statement hat auch was mit einem Steinwurf zu tun. Hallo, Herr Möbis.
Ja, guten Tag zusammen, Frau Backhaus und Frau Bierwirth. Also ich höre ganz gespannt und interessiert zu. Ich muss dabei sagen, ich kenne dieses Wuppertal-Institut. Ich wohne nicht weit davon entfernt.
Sag ich doch.
Ja, genau. Also der Punkt, den ich eigentlich als erstes aufführen wollte, ist, dass sogar ein Steinwurf entfernt von Wuppertal-Institut gewerbliche Brachen seit mehreren Jahrzehnten leer stehen. Ja. Und irgendwann hat jemand viel Geld investiert, um diese gewerblichen Brachen, ich kann es ganz konkret sagen, die Bundesbahndirektion, auch die Alte Post, zu bauen, zu finanzieren. Ich denke mir, letzteres auch von vielen Steuergeldern, das steht leer. Da könnte man doch sicherlich irgendwie angesichts der Nähe der Uni auch wahnsinnig viel Wohnraum draus machen. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke vielleicht irgendwann bei der Stadt mal fruchten könnte.
Frau Bierwirth, haben Sie schon was Leuten hören von ähnlichen Ideen oder von dieser?
Ich weiß, dass es auch teilweise um Brachen geht, glaube ich, was neue Projekte angeht. Ich kann das jetzt für Wuppertal gerade gar nicht so genau was sagen, was
aber
da alles noch im Gespräch ist.
Grundsätzlich anpacken, wenn sowas da ist, was passiert dann?
Es gibt ganz großartige Beispiele, wo solche Brachen oder auch alte Gebäude, alte ursprünglich gewerblich oder industriell gebaute Sachen. Ich habe jetzt gerade durfte ich in Krefeld eins kennenlernen, das war mal eine ehemalige Samtweberei. Das ist zu Wohnen und ein bisschen Gewerbe mit sehr nachhaltigen, aber auch sozial nachhaltigen Aspekten umgesetzt worden. Es gibt ganz großartige Beispiele und ja, natürlich, also auch in wachsenden Städten, wo Wohnraummangel ist, gibt es leerstehende, komplett leerstehende Bürogebäude.
Was muss passieren, damit das möglich wird? Muss die Stadt sozusagen eine Umwidmung oder Umnutzung erlauben oder was ist dafür nötig?
Das ist auch da natürlich immer wieder die Frage, wer ist da jetzt gerade Eigentümer, Eigentümerin? Also man kann, ja, es ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Und wenn die Stadt das halt selbst hat, das Gelände oder das Gebäude, dann ist das, ja, also ich möchte sagen, auch dann ist es nicht unbedingt einfach, aber dann ist natürlich so eine Umsetzungsidee schneller gedacht. Es gibt auch wir haben auch schon diskutiert jetzt im Rahmen des Projekts, ob man jetzt im Zuge von mehr Homeoffice, ob man da nicht auch sich nochmal ganz gezielt auch mit eben gewerblichen Einheiten beschäftigen muss, ob da nicht Büroflächen jetzt leer stehen werden, die man umnutzen könnte. Also das sind alles Ideen, die wir definitiv mitdenken.
Wenn nun jemand wie Herr Möbis so eine Idee hat oder so eine Wahrnehmung hat, an wen wäre es sinnvoll, sich denn zu wenden? Weil das ist ja heute auch so die Idee, na, wenn Menschen Ideen haben oder aktiv werden wollen, den Prozess auch ein bisschen in Gang zu schieben, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, da auf was anzustoßen. Wäre dann die Stadt der erste Ansprechpartner zum Beispiel, um herauszufinden, wem es gehört?
Das ist auf jeden Fall immer, also in der Stadtverwaltung mal nachzufragen, was gibt es da eigentlich schon, gibt es da auch schon Pläne, ist auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt aber außerdem auch, auch in Wuppertal kenne ich das, gibt es verschiedene Initiativen, die gesellschaftliche Initiativen heraus, die sich um solche nachhaltigeren Konzepte des Wohnens bemühen.
Ich darf mich einbringen. Was mich ganz doll stört, ist, man frisst hier jede Menge Landschaft in den Randgebieten, um Neubauviertel zu erschaffen. Für natürlich für eine gewisse Klasse von der Bevölkerung, die sich auch einen Neubau vielleicht leisten kann. Nur der Druck in den Innenstädten, der ist relativ groß. Mhm. Wenn Sie sehen, wie viele Studenten wir inzwischen haben, wie viele Pendler wir inzwischen haben, Wuppertal. Also da wäre es wirklich interessant auch mal, das sind wirklich innenstadtnahe Flächen.
Ja, genau darum geht es. Und ich glaube aber, der Punkt ist klar geworden, dass man auch mit Gewerbebrachen oder überhaupt vielleicht mit Gewerbegebieten nochmal anders, den anderen Blick darauf nochmal üben kann. Dankeschön, Paul Möbis, an dieser Stelle. Gruß nach Wuppertal. Gerne. Und wir hüpfen nämlich nochmal nach Münster. Von da hat Anne Schulze-Everding angerufen und sie hat auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie eine Umverteilung funktionieren kann. Erzählen Sie, Frau Schulze-Everding, Sie haben das Wort. Hallo.
Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich. Ja, ich habe eine kleine Wohnung in Münster, ein Einzimmer-Apartment, das viele Jahre an Studenten oder auch an Berufstätige vermietet war. Und ich habe jetzt gedacht, es ist einfach auch wichtig, dass mal sozial Schwache unterstützt werden und bin auf die Idee gekommen, einem Obdachlosen die Wohnung zu geben. Dieser Herr hat schon über 2 Jahre fest gearbeitet, hat im Haus der Wohnungslosenhilfe gelebt mit 3 anderen Männern in einem Zimmer und hatte eben überhaupt keine Chance, obwohl er finanziell kann, Wohnraum zu bekommen. Und da ist mir auch wichtig, dass er jetzt in einem Umfeld wohnt, das ist nämlich mitten in einem Studentenviertel, dass er auch mit Leuten zusammenkommt, die eben ihn aus seiner ursprünglichen Szene sozusagen ablösen. Und das ist mir eben auch wichtig, also zum einen das Engagement jedes Einzelnen, und dann eben auch diese soziale Durchmischung. Und als dritten Punkt kann ich noch sagen, die Stadt Münster hat wirklich hervorragend kooperiert. Die haben nämlich eine ordnungsrechtliche Einweisung gemacht für den Herrn. Das heißt, für 6 Monate bezahlt die Stadt die Miete. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann kann die Stadt auch jederzeit den Herrn wieder ausweisen. Und erst danach, wenn die 6 Monate Bewährungsfrist um sind, dann bekommt er einen Mietvertrag. Sodass auch die Mieter, wenn jemand sowas machen möchte, haben überhaupt kein Risiko dabei. Man hat manchmal Widerstände. Ich hatte mit der Hausverwaltung ordentlich Diskussionen, aber da habe ich mich einfach drüber weggesetzt und habe gesagt, und dieser Mann kriegt jetzt seine Chance. Und das wollte ich einfach so als Erfahrungsbericht beisteuern.
Ja, danke schön dafür. Frau Bierwirt, wie passt das in das Konzept der Wohnraumoptimierung und in ein neues Wohnraumkonzept?
Das passt von daher total gut, weil es geht uns ja nicht nur um die Frage, wie können wir insgesamt auf weniger Wohnraum leben, einfach aus ökologischer Nachhaltigkeit, sondern es gibt eben die Menschen, die ja eigentlich erstmal mehr Wohnraum bräuchten. Also es ist ja auch ein Verteilungseffekt. Deswegen finde ich das ganz wunderbar. Und ein Punkt finde ich da vor allem spannend, den wir uns auch an verschiedenen Stellen schon mal angucken, was brauchen Menschen eigentlich, um das zu tun? Und da können solche Sachen wie die Stadt übernimmt die Verantwortung, die übernimmt die Vermietungstätigkeiten, die übernimmt sowas wie eine Bürgschaft oder also finanzielle, organisatorische oder ganz praktische Umzugshilfe, sie organisierten Umzugsunternehmen, die einem die Wohnung ab und wieder aufbauen. Das sind alles Sachen, die Menschen davon abhalten können, diesen Schritt überhaupt zu gehen, weil sie sagen, ich schaffe das gar nicht in meinem Alltag oder in meinem Alter, das selbst zu machen. Oder haben eben Sorge, wenn ich untervermiete, was mache ich denn, wenn ich mir da jetzt jemanden ins Haus holen, den ich gar nicht haben will. Mhm. All diese Fragen. Und da gibt es natürlich genau das, ne? Also wie die Frau Schulze-Everding jetzt gerade sagte, ich übernehme da die Verantwortung und nehme dir diese Verantwortung erstmal ab als Stadt. Dann kann das auf jeden Fall dazu beitragen, dass solche Hemmnisse da abgebaut werden.
Jetzt sind wir eigentlich schon fast so ein bisschen auf so einer Fazitebene, finde ich, Frau Bierwitt. Vielleicht machen wir es auch direkt, um noch mal ein paar Fragen zu klären, die noch offen sind. Die Frage, wie können wir den Wohnraum optimieren? Ich sage an dieser Stelle schon mal danke für alle, die ihre Ideen, ihre Erfahrungen auch beschrieben haben und geschrieben haben. Wir können hier immer nicht alle sozusagen auf dem Sender haben, aber wir freuen uns, dass da viel reingekommen ist. Trotzdem noch mal diese strategischen Gesichtspunkte, die Sie ja gerade auch schon angerissen haben. Was wäre sozusagen jetzt ein erster Schritt? Sie sind in der Forschung dabei und haben ja aber auch genau diesen Praxisbezug. Was wären so erste Schritte, um Wohnraumoptimierung in den Städten auch wirklich lebendig zu machen und nicht erstmal nur als Gedanken dazu haben?
Ja, also bei uns in der Studie gehen wir halt so vor, dass wir uns einmal den Bestand angucken und gucken, wie viel Potenzial gibt der Gebäudebestand überhaupt her. Dann gucken wir uns die Bewohner und Bewohnerinnen an, wo ist eigentlich von den Einwohnerstrukturen ein Optimierungspotenzial, also wo ist wirklich Unterbelegung, wo sind Leerstände und so weiter. Und das beides muss ich natürlich dann erstmal übereinander bringen. Und einen dritten Punkt, den wir machen, da mache ich auch noch mal einen ganz kleinen Werbeblock. Es läuft noch eine Umfrage im Rahmen des Projekts unter www.wohnen-optimieren.de. Gerne noch teilnehmen, läuft noch eine Woche. Wir gucken uns an, was ist für die Menschen denn eigentlich wichtig? Also was ist für sie Wohnqualität? Und dann möchten wir daraus eigentlich so ein Matching machen. Also wir möchten die passenden Wohnungen und Wohnkonzepte mit den Menschen zusammenbringen. Das ist ein bisschen das Ziel.
Also es läuft noch eine Woche, wo man sich bei Ihnen, beim Wuppertal-Institut sozusagen melden kann. Optiwohn heißt das Projekt. Aber was begegnet Ihnen da? Das fände ich jetzt auch mal interessant zu hören. Was sind denn da die Reaktionen von Menschen?
Ich fand das zu Beginn oder eigentlich noch als die Idee noch so gärte, da fand ich das ganz, ganz spannend, wenn ich da immer mal drüber gesprochen habe, aus dem bekannten Familienkreis, Freundeskreis, dann kam mir ganz oft die Reaktion entgegen, wie jetzt willst du die Alten aus den Wohnungen vertreiben? Und darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern wir stellen fest, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich würde mich gerne verkleinern und schaffe es nicht. Wer sagt, ich möchte in Ruhe gelassen werden und die lassen wir auch in Ruhe, aber wir sehen diesen Bedarf. Ja. Wir sehen diesen Bedarf und eben nicht nur, natürlich gucken wir auch durch die ökologische Brille, was können wir dadurch an Flächen und Ressourcen und Energie sparen. Wir sehen aber auch aus sozialer Perspektive, dass es diesen Anpassungsbedarf gibt, weil unser Wohnraum ist nicht altengerecht. Unser Wohnraum, den wir haben, ist nicht nachhaltig. Wir haben das Problem der Isolation im Alter in den Städten. Und da sehen wir einfach einen Wohnbedarf, eine Anpassung von Wohnkonzepten und Wohnraum, der, glaube ich, nicht nur aus ökologischer, sondern aus sozialer Hinsicht durchaus nachhaltiger sein könnte.
Das Problem gibt es ja nicht nur in Deutschland. Sie haben eben schon gesagt, dass die Schweiz interessante Projekte aufgestellt hat. Das ist dann mehr so ein bisschen, dass der Wohnraum flexibel zugeordnet werden kann. Das ist dann aber auch eine bauliche Maßnahme, die damit einhergeht. Wie machen es andere Länder? Haben Sie noch andere Beispiele, wo vielleicht Ideen da sind, die wir in Deutschland hier noch gar nicht umsetzen?
Ja, vielleicht nochmal so ein Beispiel, weil wir eben da kurz schon mal angesprochen hatten, dieses Thema Wohnungstausch. Das ist beispielsweise in Österreich, also auch jetzt bin ich wieder bei Wien und die halt sehr viele Möglichkeiten haben, eigenen kommunalen Wohnungsbestand haben. Das ist ein Mietrecht da. Also das heißt, wenn ich 5 Jahre Hauptmieter, Hauptmieterin bin und einen bestimmten Grund habe, also sprich Familienzuwachs oder was auch immer, dann können auch Privatvermieterinnen dem nicht widersprechen, wenn es nicht gute Gründe gibt dagegen. Und das heißt, es ist keine Neuvermietung. Das heißt, der Preis geht nicht hoch, sondern ich übernehme mit der Wohnung auch den Mietpreis, wie er vorher war. Und da ist das zum Beispiel halt ein Grundsatz an Mietrecht. Also ich als Nutzerin, als Mieterin habe ich das Recht auf Wohnungstausch. Und das ist so eine Idee, die fände ich jetzt für Deutschland schon auch nochmal ganz interessant durchzugucken. Und mal durchzuspielen. Was würde das eigentlich bedeuten?
Und im Grunde müssten die Leute aber auch in sich so eine Bereitschaft entwickeln oder auch mitbringen zu sagen, ja, ich starte noch mal was Neues. Es ist nicht so der Satz, also hier müssen die mich mit den Füßen zuerst raustragen. So wird's nichts.
Genau. Aber das ist halt so ein bisschen, also in den letzten Jahren haben wir so viele neue Genossenschaften, kleine Genossenschaften, die sich gegründet haben, Baugruppen. Und mir scheint da schon, ohne das jetzt schon in konkreten Zahlen ausdrücken zu können, ich habe schon das Gefühl, dass sich da so ein Wandel in der Wohnkultur und in der Vorstellung, wie möchte ich eigentlich im Alter wohnen, wie möchte ich wohnen, wenn meine Kinder noch klein sind, wie kriege ich auch untereinander Hilfe. Und natürlich kann ich das Glück haben, in einer guten Nachbarschaft zu wohnen, aber wenn ich in ein Projekt ziehe, was von vornherein auf Gemeinschaft angelegt ist, habe ich da mehr Sicherheit.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. so lassen wir es stehen. Anja Bierwirth, Architektin und Umweltwissenschaftlerin. Sie leitet am Wuppertal-Institut den Forschungsbereich Stadtwandel und da auch gerade das Projekt Optiwohn, von dem wir hier das ein oder andere erfahren haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die Expertise.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss. Diese Woche können wir uns, wenn es nicht schon passiert ist, eine Meinung bilden und entscheiden, wem wir am Sonntag unsere Stimme geben bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen. Aber wie kommen wir überhaupt zu so einer Entscheidung? Und welche Rolle spielt dabei die überall präsente Wahlwerbung? Da gibt es interessante Studien und Modelle, die gucken wir uns heute an. Außerdem gucken wir, wie gut es mit dem Recycling läuft und ob das dann schon Kreislaufwirtschaft ist.
Wir haben da zwar Ausbeuten von ca. 30%, woraus wieder neue Kunststoffe hergestellt werden. Diese werden aber oft eben nicht dem gleichen Zweck zugeführt. Es sind dann minderwertigere Materialien, die da rauskommen. Also es wird dann oft gesagt, ne, wir können gar nicht so viele Parkbänke produzieren, wie wir irgendwie Kunststoffe aus dem gelben Sack recyceln könnten.
Ja, und die Parkbänke sind vielleicht auch nicht das allererste, was einem bei gelungener Kreislaufwirtschaft einfällt. Mehr über die Chancen und Grenzen der Kreislaufwirtschaft in dieser Stunde. Und jetzt fangen wir an mit dem Thema, was ich als erstes genannt habe, nämlich wonach wir eigentlich entscheiden, wie wir wählen und wen wir wählen. Also wir sehen überall die Wahlplakate und ihre mehr oder weniger sinnstiftenden Parolen. Die Parteien legen sich nochmal richtig ins Zeug, um auf Pappe zu zeigen, mit uns wird's besser, wir packen es an. Aber wie überzeugend ist diese Wahlwerbung eigentlich? Eine aktuelle US-Studie kommt zu dem Ergebnis, Wahlwerbung ist zwar richtig teuer, bringt aber kaum was. Wir nehmen diese Studie jetzt mal, um zu fragen, wie wir denn eigentlich entscheiden, wen wir wählen. Meine Quarks-Kollegin Annika Frank ist dem nachgegangen. Erstmal zur Studie. Da sind ja offenbar ernüchternde Ergebnisse aus den USA zu vermelden.
Das stimmt. Und die waren ziemlich ernüchternd, denn die Forschenden aus den USA kamen zu dem Ergebnis, dass politische Werbung, ob nun auf Plakaten, in Wahlwerbespots, wie man sie eben im Fernsehen hat, einen kaum messbaren Effekt hat. Und sie sind wirklich ziemlich akribisch vorgegangen. Sie haben immerhin 34.000 Menschen befragt. Das ist viel. Und haben eben auch unterschiedliche Arten von Wahlwerbung angeschaut. Spots von Kandidaten, die man favorisiert, die dann in einem ganz tollen Licht zeigen, aber auch Spots, in denen eben der Gegner, die Gegnerin richtig scharf angegangen und attackiert wird. Das Ergebnis war immer sehr ähnlich. Der Einfluss auf das, was die Probanden hinterher gewählt haben, war eher gering.
Und gilt das jetzt für alle Arten der Wahlwerbung? Wie hat die Studie da differenziert?
Naja, sie konnten zumindest zeigen, dass positive Wahlwerbung einen ähnlich geringen Effekt hat wie negative Werbung. Und die Reaktion der unterschiedlichen Lager, der politischen Lager auf diese Werbung ist eben sehr ähnlich. Das heißt, die Parteien sollten sich vielleicht noch ein bisschen besser überlegen, wofür sie das viele Geld ausgeben in der Wahlkampagne. Aber die Forschenden schreiben auch, das heißt jetzt nicht, dass Wahlwerbung an sich überhaupt nichts bringt. Sie betonen, sie haben sich vor allem einzelne Spots, einzelne Plakate angeschaut und nicht die komplette Kampagne.
Ah, okay. Und es ist ja eine US-Studie, aber wir können ja auch mal gucken, inwieweit sich das trotzdem auf unser Wahlwerben und Wahlverhalten hier auswirkt. Es wäre schon heftig, wenn all die Plakate für die NRW-Kommunalwahl kommenden Sonntag schlicht Unsinn wären.
Genau, und insofern kann man sagen, die Ergebnisse aus den USA lassen sich nicht komplett auf Deutschland übertragen. Erhoben wurden die Daten im letzten Präsidentschaftswahlkampf 2016. Wir erinnern uns, Hillary Clinton trat gegen Donald Trump an. Das war ein sehr polarisierender Wahlkampf, sehr auf die einzelnen Kandidatinnen, den Kandidaten zugeschnitten. Das ist in Deutschland schon was anderes. Spielen die Parteien und die Inhalte noch eine größere Rolle, vor allem bei der Kommunalwahl. Und es ist auch grundsätzlich sehr schwer zu messen, wann Werbung nun eigentlich wirkt. Sagen wir, sie wirkt, wenn ich durch die Kampagne meine Meinung ändere, oder wirkt sie vielleicht auch, wenn ich mich bestärkt in meiner Meinung sehe und eben wieder das Gleiche wähle. Also die Politikwissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen eben auch, bis sich eine politische Meinung wirklich ändert, dauert das auch eine ganze Weile.
Ja, dazu ist es ja vielleicht auch ganz schlau zu verstehen, wie sich überhaupt eine politische Meinung bildet. Also dann eben eben auch eine, mit der ich wirklich an die Wahlurne gehe.
Genau. Und um das zu beschreiben, hat sich in der Wissenschaft das sogenannte sozialpsychologische Modell durchgesetzt. Das wird auch als Normal Vote Model bezeichnet. Da kann man sich so eine Art Dreieck vorstellen. Ich befinde mich nun in einer dieser drei Ecken und diese Ecke steht dann für meine Sozialisation. Also, wie bin ich groß geworden? Wie denken meine Eltern politisch? Meine Freunde, mein Umfeld? Was vertreten die für eine politische Meinung? Das prägt mich langfristig.
Also eine Ecke?
Genau, und ich stehe in dieser Ecke und ich schaue eben auf die beiden anderen Ecken. Die zweite Ecke steht dann für die Inhalte, die mich interessieren. Wenn ich zum Beispiel gerade eine Familie gründe, könnte mich ja interessieren, welche Partei nun für Familien ja, besonders viel tut.
Wie organisieren die Kitas?
Genau, zum Beispiel. Und die dritte Ecke steht dann, in die ich auch schauen kann, die Kandidaten. Manchmal sind es ja doch auch Persönlichkeiten von Politikerinnen und Politikern, die meine Wahlentscheidung beeinflussen, die mich beeindrucken und prägen. Und diese drei Ecken sozusagen, Sozialisation, Inhalte und Kandidaten, das sind die Dinge, die mein Verhalten beeinflussen, wobei man das auch nicht immer ganz glasklar trennen kann. Da gibt es natürlich auch Vermischungen.
Weiß man denn eigentlich, andersrum. Stehe ich noch gerade in der Sozialisationsecke und denke, dass da ja manchmal auch Abkehr vom Bekannten das bedeuten kann, also Abkehr vom Elternhaus. Welche Rolle spielt in so einem Modell dann die Wahlwerbung?
Naja, spielt sie überhaupt eine? Die kann eben eine Rolle spielen. Das ist eben sehr komplex, weil es sehr schwierig ist, genau nachzuweisen, was so Menschen dazu bewegt, an einer bestimmten Stelle ihr Kreuzchen zu machen und was sie genau in der Wahlkabine tun, das wissen wir auch erst hinterher. Die Wahlforscherinnen und Forscher sind da ja nicht dabei. Das ist eben häufig ein längerfristiger Prozess. Auch zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, die Abkehrung von dem, was die Eltern wählen, das kann eben auch passieren. Und dass das eben schwierig ist, liegt auch daran, dass wir politische Botschaften so verarbeiten, wie sie zu unseren Vorstellungen passen. Also wenn ich was Blödes über eine Kandidatin oder einen Kandidaten höre, den oder die ich eigentlich ganz toll finde, ich höre zum Beispiel, der oder die hat sich jetzt persönlich bereichert, dann definieren wir das für uns um und sagen, ist ja nicht so schlimm, Irren ist menschlich, jeder macht mal einen Fehler.
Gnädiger.
Genau. Und das kommt dann, oder man sagt, das kommt vom psychologischen Gegner und der psychologische Hintergrund ist, wenn ich mich für jemanden entscheide, eine Kandidatin, einen Kandidaten, dann wird das gewissermaßen ein Teil von mir. Und wenn er oder sie dann angegriffen wird, dann nehme ich das auch persönlich. Und daher tendieren eben viele Menschen dazu, erstmal bei ihrer vorgefassten Meinung zu bleiben. Aber die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler beobachten auch, dass eben diese Identifikation mit der einen Partei deutlich abgenommen hat. Vor einigen Jahrzehnten lag die noch so bei 80%, jetzt sind es nur noch so 60%.
Und es kann ja auch zu persönlichen Enttäuschungen führen, ne? Gerade die Identifikation, die Sie eben angesprochen haben, kann ja auch genauso bedeuten, dass es als persönliche Verletzung empfunden wird. Weiß man denn, wann Menschen ihr Wahlverhalten ändern? Also was muss da passieren? Kann das so was sein wie eine Enttäuschung zum Beispiel?
Genau, das kann Enttäuschung sein. Das kann auch was Positives sein. Wenn ich jetzt ganz kurzfristig ein gutes Gespräch mit dem Kandidaten, der Kandidatin aus meinem Wahlkreis habe und es ist gerade kurz vor der Wahl, dann kann das auch sein, dass es auch einen Einfluss hat. Das Modell, was ich beschrieben habe, wird aber gewissermaßen auch außer Kraft gesetzt, wenn es einschneidende Ergebnisse gibt, sogenannte Schocks. Also zum Beispiel der 11. September, der Angriff auf das World Trade Center. Danach wurde George W. Bush als amerikanischer Präsident wiedergewählt. Beispiel aus Deutschland, das Elbe-Hochwasser im Jahr 2002 hat dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seiner Partei sehr viele Stimmen gesichert. Die Pandemie derzeit könnte auch einen Einfluss haben. Wut, Angst, Unsicherheit, das sind Dinge, die die Menschen durchaus beeinflussen können. Im Moment sehen wir ja auch hohe Zustimmungswerte für die aktuell stärkste Partei, die CDU. Das ist im Moment eine der kurzfristigen Wirkungen. Weil eben der Einfluss der Sozialisation schwächer geworden ist, können heutzutage neue Inhalte, Streitfragen, Kandidaten, die für was ganz Bestimmtes stehen, durchaus eine Chance haben.
Ja, trotzdem heißt es ja auch immer wieder, dass gezielte Werbung in sozialen Medien, sogenannten sozialen Medien, Wahlen entscheiden können, also kann. Wie gravierend ist das denn tatsächlich?
Na, da ist das Bild tatsächlich noch nicht so ganz einheitlich. Die aktuelle Studie aus den USA sagt ja, dass extrem personalisierte Werbung Werbung keine so starke Wirkung hat. Es gibt aber auch eben Studien, die sagen, naja, personalisierte Werbung, vor allem online, kann sehr effektiv sein. Da wird ja viel über das sogenannte Micro-Targeting gesprochen, also ganz spezielle, auf mein Verhalten, meine Konsummuster zugeschnittene Wahlwerbung, vor allem online. Und da sagen Forschende eben, dass sich als Ergebnis abzeichnet, ja, das hat Effekte, aber die sind nicht so wahnsinnig groß, wie viele Menschen bisher befürchtet haben.
Ganz schön komplex, ne? Wonach entscheiden wir, wen wir wählen und welche Rolle spielt die Wahlwerbung dabei? Annika Frank hat dazu den aktuellen Wissensstand skizziert. Dankeschön dafür. WDR 5 Quarks ist hier. Wissenschaft und mehr. Die große Hitze ist vorbei. Das Wetter manchmal durchwachsen, aber doch immer noch ziemlich schön. Wer kann, nutzt also die Zeit draußen noch so gut es geht. Allerdings ist das, was die Sonne betrifft, auch trügerisch. Man meint, sie ist nicht mehr so stark. Achtung, für unsere Haut ist es immer noch eine Belastung. Besonders betroffen sind die, die berufsbedingt regelmäßig im Freien arbeiten. Unter denen nimmt auch die Diagnose Hautkrebs zu. Das war am vergangenen Wochenende Thema auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin. Und was vielen auch neu sein dürfte, die Definition berufsbedingt im Freien, die betrifft mehr Menschen, mehr Berufsgruppen, als man meinen könnte. Volker Mrazek hat die Details.
2015 wurde Hautkrebs überhaupt erst als Berufskrankheit eingestuft, Kürzel BK5103. Nur 5 Jahre später müssen Hautärzte wie der Osnabrücker Hochschullehrer Sven Malte-John feststellen,
dass diese BK5103, also Hautkrebs durch Sonne am Arbeitsplatz, jetzt die zweithäufigste anerkannte Berufskrankheit von allen Berufskrankheiten in der Bundesrepublik ist.
Als Professor für Berufsdermatologie sieht John fast täglich Patienten, die draußen arbeiten und sich durch zu viel Sonne Hautkrebs eingehandelt haben.
Viele Menschen assoziieren ja Hautkrebs mit irgendetwas, was dunkel ist. Und das ist auch richtig, aber glücklicherweise relativ selten, das maligne Melanom. Daneben gibt es den hellen Hautkrebs, der die häufigste Form von Krebs überhaupt in der Bundesrepublik bei Männern und bei Frauen ist. Und eine Form von diesem hellen Hautkrebs, das Stachelzellkarzinom, ist die Form, die am engsten mit Sonnenbestrahlung zusammenhängt und die deshalb auch für diese Berufskrankheit die maßgebliche Form ist.
Stachelzellkarzinome entwickeln sich vor allem bei älteren Beschäftigten, meistens erst im Rentenalter. Entscheidend ist hier offenbar, dass die Betroffenen dem schädlichen UV-Licht der Sonne Tag für Tag ausgesetzt waren. Beim schwarzen Hautkrebs ist das anders. Bei ihm spielen gelegentliche starke Sonnenbrände wohl die entscheidende Rolle.
Die Menschen sterben an beruflichem Hautkrebs in der Regel glücklicherweise nicht. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Menschen sich mit einer chronischen Erkrankung herumschlagen müssen. Wir erleben es eben sehr häufig, dass sich alle 2 bis 3 Wochen wieder ein neues Tumorereignis entwickelt. Irgendwo in den Arealen der Haut, die beruflich so viel Sonne abgekriegt haben.
Die Fallzahlen steigen auch deshalb, weil das Risiko für Arbeitnehmer in der Vergangenheit unterschätzt wurde. Als gefährdet galt nur, wer mindestens 3/4 seiner Arbeitszeit im Freien verbringt. Bauarbeiter zum Beispiel. Eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung kommt aber zu ganz anderen Schlüssen. Dafür wurden Beschäftigte aus verschiedensten Berufsgruppen mit Dosimetern ausgestattet, um ihre tatsächliche Strahlenbelastung zu erfassen. Geleitet wird die Studie von dem Physiker Marc Wittlich aus dem Institut für Arbeitsschutz in St. Augustin.
Diese Studie nennt sich Genesis UV und ja, läuft noch immer. Bislang haben von 2014 an bis heute etwa 1000 Probanden mitgemacht und das nicht nur an einem Tag, sondern über 7 Monate, arbeitstäglich. Wir waren selbst überrascht und sind sogar immer noch überrascht. Laut unseren Ergebnissen ist man schon stark bestrahlt, wenn man deutlich weniger als ein Drittel seine Arbeitszeit im Freien verbringt.
Auch Sven Malte-John kennt die Befunde der Studie. Der Dermatologe und Umweltmediziner leitet daraus ab,
dass jemand, der 1 Stunde an 50 Tagen zwischen April und Oktober in der Zeit von 11 bis 16 Uhr draußen beschäftigt ist, da schon ausreichende Mengen an UV-Strahlung abbekommt, um sein Hautkrebsrisiko ganz erheblich zu erhöhen.
Dadurch vergrößert sich der Kreis der Risikobeschäftigten sehr stark. Es sind nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, Bau- und Gartenarbeiter, Briefträger, Landwirte oder Fischer. Auf 1 Stunde in der Sommersonne kommen zum Beispiel auch Erzieherinnen, die Kinder im Freien betreuen. Bisher hatten 2 bis 3 Millionen Werktätige in Deutschland das Anrecht auf eine Hautkrebsvorsorge über den Arbeitgeber, wie Marc Wittlich sagt. Mit der neuen Risikoeinstufung sei die Zahl viel größer.
Da gehe ich momentan davon aus, dass dies mehr als 5 Millionen Personen sein können.
Arbeitgeber seien gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten eine Hautkrebsberatung anzubieten, wenn sie regelmäßig im Freien tätig sind, betont Sven Malte-John.
Wir wissen nur, dass viele Beschäftigte in Kleinbetrieben tätig sind, wo das leider mit dem Arbeitsschutz nicht immer so gut läuft, aus unserer Erfahrung heraus, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Wir sehen ja hier sehr viele Patienten, bei denen das bereits passiert ist, also die bereits beruflichen Hautkrebs haben. Und die sagen alle, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Ich hätte mich ja geschützt.
Beides müsse besser werden, mahnt der Osnabrücker Professor. Die Aufklärung der Berufsgruppen, die sich bisher nicht als gefährdet betrachten, und das Vorsorgeangebot der Arbeitgeber. Ansonsten, so John, werde die Zahl der Hautkrebsfälle in Deutschland noch viel stärker steigen.
Ich hoffe, dass uns jetzt welche zuhören, die jetzt sagen, ich habe am Arbeitsplatz diese eine Stunde an 50 Tagen in dem Sommerhalbjahr. Ich bin deshalb anspruchsberechtigt. Mein Arbeitgeber muss mir alle 3 Jahre anbieten, dass ich eine arbeitsmedizinische Beratung bekomme und wenn ich das will, auch Untersuchung. Genau das wäre wünschenswert.
Eine Stunde am Tag berufsbedingt draußen in der Sonne, das reicht, um ein erhöhtes Hautkrebsrisiko zu haben. Weißer Hautkrebs ist inzwischen auf Platz 2 der Berufskrankheiten insgesamt in Deutschland. Volker Mrasek hat darüber berichtet für WDR 5 Quarks. Wir sprechen über ein Thema, das einerseits uralt ist, aber auch super aktuell. Die ungleiche Bezahlung, obwohl es um denselben Job geht. Falls Sie gerade von Kolleginnen und Kollegen umgeben sind, gucken Sie doch mal so nach rechts und nach links. Wissen Sie, was die verdienen, die anderen? Reden Sie vielleicht darüber? Und wenn es ungleich ist, wie finden Sie das? Eine aktuelle Studie aus Großbritannien zeigt, wenn wir wissen, dass es für die gleiche Arbeit unterschiedliches Geld gibt, dann wirkt sich das negativ auf die Arbeitsmotivation aus. Ja, klingt jetzt wenig überraschend, aber die Studie hat eine kleine Pointe in petto. Sabrina Loy aus dem Quarks-Team. Es ist nämlich doch etwas komplexer.
Ja, die Studie zeigt nämlich, dass sich die ungleiche Bezahlung wirklich bei allen negativ auswirkt. Also die Forscher haben für ihre Studie verschiedene Experimente gemacht und da zeigte sich, wenn die den Leuten gesagt haben, dass es für die Aufgabe, die sie lösen sollten, unterschiedlich viel Geld gab, hat das alle Teilnehmenden demotiviert, auch diejenigen, die mehr bekommen sollten.
Also ich wiederhole es auch gerne nochmal. Obwohl man mehr Geld bekäme als die anderen für die gleiche Arbeit, wäre man nach dieser Studie gefrustet. Ist der Mensch am Ende doch gut?
Der Mensch ist am Ende doch gut, ja genau. Und es würde ihn frusten oder zumindest hätte er dann offenbar keine Lust mehr auf die Arbeit. Die Teilnehmer durften nämlich bei den Experimenten entscheiden, ob sie die Aufgabe trotzdem machen wollen und mussten auch teilweise sagen, wie sie das finden. Und ja, viele haben dann eher gesagt, dass sie die Aufgabe nicht machen werden. Und zwar eben auch diejenigen, die mehr Geld bekommen hätten, was wirklich interessant ist, weil damit haben die den anderen auch nicht geholfen. Also die Situation wurde dadurch ja nicht fairer. Und da die Entscheidungen in den Experimenten jeweils persönlich nicht getroffen wurden, also die wurden auch den anderen Teilnehmenden nicht genannt, war es jetzt nicht so, dass da irgendjemand um seinen guten Ruf besorgt sein musste und irgendwie Angst haben musste, dass sich das später berecht oder so.
Mhm. Wie erklärt das Forschungsteam sich das? Also obwohl der Lohn ja steigt, sinkt die Arbeitsmotivation, die schmeißen sogar hin, bekommen nichts, nicht mal einen guten Ruf.
Also die sagen, dass die Leute einfach unglücklich waren über die unfairen Bedingungen. Und das hat ihnen die Motivation genommen, sich Mühe zu geben, um sich für eine Belohnung, die sie eben in der Verteilung ja unfair fanden, irgendwie anzustrengen und zu arbeiten. Das ist also insgesamt kein Szenario, das jetzt irgendwie für die Produktivität besonders förderlich ist, wenn die ganze Situation als ungerecht empfunden wird.
Jetzt ist ja sind für diese Studie die Experimente gemacht worden, wie Sie erzählt haben. Es waren aber ja im Grunde dadurch auch Laborbedingungen, ne? Wie gut lässt sich das denn auf die echte Arbeitswelt übertragen?
Das ist eine schwierige Frage. Also in den 3 Experimenten war es so, dass den Leuten gesagt wurde, dass sie zufällig ausgewählt worden sind. Also ausgewählt worden ist, wer welche Bezahlung bekommt. Also ob man eben mehr oder weniger bekommt. Da war also klar, niemand hat einen Einfluss darauf. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage für, wie realistisch man das quasi in der wahren Welt hält.
Buchstabieren wir es doch mal durch. Wie realistisch ist das?
Naja, also wir müssen ja nun mal ans Geschlecht denken. Also ob jemand ein Frau oder Mann ist, ist ja zu Geburt erstmal oder zur Entstehung erstmal zufällig und hat ja erstmal nichts mit Leistung oder Leistungsfähigkeit zu tun. Und
konnte man auch kein Kreuzchen machen, ne?
Nee, kann man auch kein Kreuzchen machen. Trotzdem gibt es auch im Jahr 2020 noch keine gleiche Bezahlung. Und in immer noch viel zu vielen Bereichen auch dann nicht, wenn wirklich beide den absolut gleichen Job machen. Und das ist erstmal nur ein möglicher Faktor. Es hat sich auch gezeigt in Deutschland, dass Menschen, die hier einen nobel klingenden Nachnamen haben, eher in Führungspositionen arbeiten und dementsprechend mehr verdienen als Angestellte. Titel der Studie: Es zahlt sich aus, Herr Kaiser zu sein. Herr Kaiser oder Herr König wird nämlich eher Manager als Herr Koch, Herr Bauer oder Herr Bäcker. Und da sprechen wir noch nicht mal über ausländisch klingende Namen. Also da kommt es also schon auch drauf an, in welche Familie ich hineingeboren wurde. Auch was deren sozioökonomischer Status ist, spielt eine Rolle, wo ich lebe. Also einerseits in welchem Stadtteil, aber global betrachtet auch in welchem Land. Es ist so, dass allein das Geburtsland 2/3 der weltweiten Unterschiede im Lebensstandard erklärt. Also da spielt schon eine Menge Zufall mit rein, würde ich sagen, weil auf Faktoren wie Geschlecht, Geburtsort und familiärer Hintergrund hat man ja nun mal keinen Einfluss.
Trotzdem kann man sich mit diesem Zufall auch ganz schön brüsten, wie wir wissen. Das heißt, ich übersetze das mal, so wie ich es verstehe. Das heißt, wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, dass ich privilegiert bin und auch nicht finde, dass die Situation insgesamt unfair ist, dann stört mich das auch nicht weiter.
Also genau, so in etwa kann das in der Realität aussehen. Also deshalb geben die Forscher eben zu bedenken, dass in der realen Welt diejenigen, die besser bezahlt werden, möglicherweise auch davon ausgehen, dass sie es auch tatsächlich verdient haben. Zum Beispiel, weil sie bessere Arbeit leisten als andere oder weil sie so unfassbar viel talentierter sind. Darauf haben andere Studien schon hingedeutet. In den Fällen wird so eine Ungleichheit wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Wohlergehen und vor allem die Arbeitsmotivation von den, ja, nennen wir sie mal, privilegierten Personen haben. Also Leute, die zum Beispiel schon aus besseren familiären Verhältnissen kommen. Da sagen die Forscher aber auch ganz klar, dass das auch noch weiter untersucht werden muss.
Ja. Wie ist es denn auf der, ich nenne es jetzt mal anderen Seite, also bei den nicht so privilegierten Menschen, die eben weniger Lohn für die gleiche Arbeit bekommen?
Also da haben vorherige Studien schon gezeigt, dass Leute, die generell eher benachteiligt sind, zum Beispiel weil sie schon aus ärmeren Familien kommen, davon ausgehen, dass vor allem äußere Faktoren für ihre wirtschaftliche Situation verantwortlich sind. Und die aktuelle Studie zeigt ja, dass diese Menschen in doppelter Hinsicht benachteiligt sind. Einerseits ist ja schon die absolute Belohnung, die ihnen überhaupt angeboten wird, niedriger. Andererseits schlägt sich das dann wieder auf ihre Motivation nieder. Also da braucht es jetzt auch nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie motiviert man ist, hart für eine Aufgabe zu arbeiten, von der man weiß, ach, der andere kriegt für den gleichen Job deutlich mehr Kohle. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person diese, wenn auch niedrigere Belohnung, überhaupt verfolgen, sinkt. Eben weil die ganze Situation schon so unfair ist. Und die Forschenden gehen davon aus, dass sich dadurch zwei ganz reale Sachen erklären lassen. Einmal, warum es für weniger privilegierte Menschen schwieriger ist, aus der Armut aufzusteigen. Die befinden sich also in einer Art Armutsfalle. Und zum anderen erklärt es ihrer Meinung nach auch, warum sich diese Menschen eher Sorgen machen oder sogar unter Depressionen leiden.
Ja, und vielleicht glauben manche sogar noch, dass sie wirklich selbst schuld daran sind. Dabei spielen schlechte Karten eben eine wichtige Rolle. Wir halten fest, wenn es ein gewisses Bewusstsein für Fairness gibt, dann demotiviert ungleiche Bezahlung die Menschen bei der Arbeit. Und zwar auch die, die mehr Lohn bekommen. Aber diese Ungleichheit zeigt noch einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich. Und das alles sagt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Plus One. Einige Beispiele haben wir gehört. Danke Sabrina Loy für die Details.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
Papier kommt in die blaue Tonne. Kunststoff und Verbundstoffe in die gelbe. Und Flaschen gehören natürlich in den Container. Vermutlich kann dieses Zuordnen inzwischen auch jedes Grundschulkind einigermaßen zuverlässig erklären, denn in Deutschland gehört die Mülltrennung ja zur Alltagskultur. Schön, wenn es klappt, aber was passiert danach? Ist unser Mülltrennen der erste Schritt in der sogenannten Kreislaufwirtschaft? Wie oft kann man Materialien eigentlich wiederverwenden und wie könnte es aussehen, wenn der Gedanke an Kreislaufwirtschaft weit vor der Mülltrennung stattfindet? Markus Schwantner dekliniert die Möglichkeiten und Grenzen der Kreislaufwirtschaft einmal durch, natürlich mit praktischen Beispielen.
Einige Wände sind unverputzt. Man sieht die rohen Klinker wie in einer teuren Loftwohnung. An anderen Wänden stehen lange Arbeitstische. Mitarbeiter schrauben Handys auseinander. In der Ecke des Raums glänzen vier große Metallkisten. Hier werden Handys getrennt. In eine Kiste kommen Smartphones ohne Akku, in die nächste die mit Akku. In eine dritte werden alte Handys gekippt, die noch gar keine Smartphones waren. Diese mobilen Telefone kommen ins Recycling, denn sie enthalten jede Menge Rohstoffe, erläutert der Geschäftsführer der Mobile Box Till von Pidol.
Dafür muss man sich einfach mal klar machen, dass bereits 41 alte Handys mehr Gold enthalten als eine Tonne Golderz.
Außerdem stecken in den alten Geräten Silber, Kupfer und die Kunststoffe.
Was ist wertvoller von den Rohstoffinhalten? Ein Smartphone oder ein altes Nokia 3310? Die meisten denken natürlich ein Smartphone, weil das so viel kann. Ist aber falsch. Viel mehr Rohstoffe stecken in den alten Handys, weil damals die Produktionsweise noch nicht so effizient war.
In Deutschland gibt es im Moment nach einer Hochrechnung des Digitalverbandes Bitkom 200 Millionen alte Handys. Die enthalten, so Pidol, 1260 Tonnen Kobalt, 61 Tonnen Silber und 6 Tonnen Gold. Die sind also richtig wertvoll. Warum nicht alle alten Geräte abgegeben werden, zeigt eine Umfrage unter Passanten.
Ich finde diese wirklich die ganz alten Handys mit Tasten und alles stylisch und behalte die einfach als Erinnerung.
Ja, ich bewahre die immer auf und ja, ich habe vielleicht so 3-4 Handys zu Hause.
Zu Hause eine Schublade.
Sammeln wir.
Ich weiß nicht, 3-4 Stück.
So nach Erinnerung, später wieder gucken, so habe ich gedacht. Ich sammle dann alles.
Die Rohstoffe bleiben also in der Schublade und werden nicht recycelt wie Grünschnitt oder Papier. Um das zu ändern, schlagen einige Experten und Politiker einen Pfand auf Handys vor. In der Mobile Box kommen aber sogar ohne Pfand ganz schön viele Geräte zusammen. Das liegt natürlich auch an den Sammelpartnern der Caritas, der Verbraucherzentrale, der Deutschen Umwelthilfe oder Rewe.
Also dieses Jahr schätzen wir, sind es 130.000. Letztes Jahr waren es 100.000. Wir sind hier in der Lage, momentan so 10.000 Geräte zu bearbeiten pro Monat. Was heißt bearbeiten? Der Großteil geht ja ins Recycling. Das sind circa 80-85%, die dann stofflich verwertet werden. Also Gold, Kupfer und Silber kann recycelt werden. Die anderen 15-20%, die kommen in die Wiederaufbereitung.
Hört sich gut an. Besser funktionieren würde es mit einem Pfand. Das bekäme der Käufer zurück, wenn er das Handy zum Recycling geben würde. Bei anderen Rohstoffen klappt das Sammeln und Recyceln aber auch ohne Pfand, erläutert Dr. Susanne Kartner, Leiterin der Initiative für Circular Economy, zu Deutsch Kreislaufwirtschaft.
Bei unterschiedlichen Materialien sind wir in Deutschland schon sehr gut. Also bei Glas, Papier, Karton, Aluminium, Stahl, da erreichen wir Recyclingquoten von 80-90%. Also dort funktionieren unsere etablierten Systeme eben sehr gut. Beim Bereich der Kunststoffe ist es eben etwas schwieriger. Da sind die Recyclingquoten nur um die 50%. Das hat unterschiedliche Gründe und genau an diesen Fragestellungen arbeiten wir eben derzeit auch.
Dabei sammeln wir in Deutschland so brav. Jeden zweiten Donnerstag fährt die Müllabfuhr die Straßen entlang und wirft tausende gelber Säcke voller Plastik in das Fahrzeug. Das Recycling ist aber leider nicht gerade effektiv.
Gründe sind es, dass bei Kunststoffen sich eben nicht sozusagen um einzelne Materialien jetzt handelt, also wie Glas oder Papier, was eher sortenreiner ist, sondern Materialien ja oft auch Verbünde unterschiedlicher Kunststoffe sind, die eben nach einem Effizienzgedanken auch immer wieder dünner wurden bei Verpackungen, gerade um natürlich Gewicht zu sparen und damit auch Transportkosten zu senken oder auch die Ressourcen sparend einzusetzen. Aber diese immer dünneren Kunststoffe haben eben auch dafür gesorgt, dass sie immer schwieriger zu recyceln sind, weil man sie praktisch diese sehr, sehr dünnen Folien einfach nicht mehr auseinander bekommt.
Die kann man nur thermisch verwerten, wie es so schön heißt auf gut Deutsch, verbrennen und die Energie nutzen. Einige Kunststoffe werden aber tatsächlich wiederverwertet.
Wir haben da zwar Ausbeuten von ca. 30%, woraus wieder neue Kunststoffe hergestellt werden. Diese werden aber oft eben nicht dem gleichen Zweck zugeführt. Es sind dann minderwertigere Materialien, die da rauskommen. Also es wird dann oft gesagt, ne, wir können gar nicht so viele Parkbänke produzieren, wie wir irgendwie Kunststoffe aus dem gelben Sack recyceln könnten.
30%, ein Drittel, das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber Wohin mit den Parkbänken?
Es gibt eben Institute und wissenschaftliche Institutionen, die davon sprechen, dass dieser Wert noch viel niedriger ist, dass wir beispielsweise nur ungefähr 5% der Kunststoffe, die wir aus dem gelben Sack wiedergewinnen, in gleich hochwertige Produkte wieder auch einbringen.
Das ist ernüchternd. 95% der gesammelten Kunststoffe werden also nie wieder zu einem Joghurtbecher oder einer Wurstverpackung. Und das Schlimmste? Große Mengen diesen Mülls werden in die dritte Welt exportiert. Laut Angaben des Naturschutzbundes Deutschland mehr als 1 Million Tonnen jährlich, vor allem nach Asien. Ganz anders ist das bei den alten Handys. Auch da werden zwar 85% der gesammelten Telefone aus der Mobile Box dem Recycling zugeführt, um die Rohstoffe zurückzugewinnen. Aber mit den restlichen 15% wird irgendwann tatsächlich wieder telefoniert. In einem Kellerraum sitzen 3 Angestellte der Firma Green2Be vor langen Arbeitstischen und löschen mit zertifizierten Programmen alle Daten der alten Handys. Dabei gibt es Stress.
Bei den Smartphones, die mit der Spezialsoftware diagnostiziert werden, wird ein Stresstest gemacht. Das heißt, das Handy lädt sich zu 100% und dann werden alle Verbraucher an dem Handy angemacht, die es gibt. Und dann wird geguckt, wie ist der Verschleiß des Akkus. Das ist die bestmögliche Variante, wie man einen Akku testen kann.
Dass Pidol und seine Mitarbeiter alte Smartphones und Handys wieder auf Vordermann bringen und verkaufen, sei ganz im Sinne der Circular Economy, sagt Susanne Kartner.
Wie können wir Produkte wirklich intensiv nutzen? Wie können wir die Nutzungsphase verlängern? Wie können wir für eine Reparatur sorgen, bevor diese Produkte und Materialien dann erst ins Recycling kommen?
Deshalb begrüßt Kartner Konzepte wie das Fairphone, ein Smartphone, das direkt so konstruiert ist, dass man es reparieren kann. Im Internet gibt es die Ersatzteile und sogar Anleitungen für die Reparatur. Circular Economy gibt es aber nicht nur für Wertstoffe wie Papier, Glas, Stahl und Handys, sondern sogar für Baustoffe, erläutert Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, am Beispiel des Kunstmuseums in Ravensburg.
Dort hat man eine Ziegelfassade angebracht. Das sind Ziegel, die sind aus einem alten Kloster quasi entnommen, gereinigt und dann wieder eingesetzt worden. Das heißt, wir müssen gar nicht dauernd immer neue Rohstoffe verwenden und neue Materialien, sondern wir können einfach auch durch ein kluges Planen und auch mit ein bisschen Anstrengung auch mit Materialien arbeiten, die einfach schon da sind.
Um das zu erleichtern, wird mittlerweile bei modernen Bauten sogar ein Materialpassport erstellt. Alle Rohstoffe in einer Liste, sodass man beim Abriss oder Rückbau genau sehen kann, welches Material wo verbaut ist und wie es recycelt werden kann. Das Modell steht erst am Anfang. Wie effektiv es sein wird, muss sich noch zeigen. Zurück zum Plastikmüll. Bei manchen Plastikarten klappt's mit dem Recycling.
Da funktioniert es ja sehr gut. Da haben wir ja auch eine wirklich gute Materialströme, eine große Sortenreinheit, weshalb eben PET-Flaschen, Getränkeflaschen als so ein Beispiel gelten, wo das gut funktioniert hat.
Weil es auf PET-Flaschen aber auch Pfand gibt. Bei Joghurtbechern, Milchpackungen und Käsefolien aber nicht. Doch auch deren Recycling soll sich nun lohnen. Im neuen Verpackungsgesetz wurde 2019 festgelegt, dass für die Verpackungen, die gut zu recyceln sind, weniger ans duale System, also an den Sammler der gelben Säcke, gezahlt werden muss. Demnächst lohnt es sich also für Hersteller, schon bei der Produktion von Verpackungen ans Recycling zu denken. In der Firma von Till von Pidol wird nicht nur gesammelt und recycelt. Die Firma engagiert sich auch sozial, um einerseits in Kreisläufen zu denken, dabei aber auch viele Menschen einzubeziehen.
Wir spenden 5% vom Kaufpreis bei jedem Kauf in unserem Shop an die Partner, die wir schon bei der Sammlung haben. Und so wird dann ein Kreis draus, ne? Also von der Sammlung bis hin zum Verkauf. Mit der Unterstützung der sozialen Partner und der Einbindung von Menschen, die vielleicht auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr so gut unterkommen, denken wir, sind wir einfach ein Unternehmen, wovon es mehr geben sollte.
Ein gutes Beispiel dafür, wie gebrauchte Dinge gesammelt und wieder benutzt oder eben verwertet werden. Aber gerade bei Handys, aber auch bei Akkus und Kunststoffen muss die Recyclingquote noch höher werden. Bei Glas, Stahl und Papier klappt das schon gut. Bei Bauschutt beginnt es gerade. Das Thema Kreislauf und Recycling wird uns noch lange beschäftigen.
Denn Kreislaufwirtschaft ist mehr als den Müll zu trennen und darauf zu hoffen, dass man dem früheren Joghurtbecher irgendwo als Parkbank wieder begegnet. Markus Schwandner war das über die Kreislaufwirtschaft, was alles dazugehört, wo wir schon gut unterwegs sind, aber auch, wo wir noch jede Menge Ressourcen ungenutzt lassen. WDR 5 Quarks ist hier. Wissenschaft und mehr. Selten habe ich so oft Menschen mit ihren Handys sprechen hören wie in den vergangenen Wochen. Ich bin's los, erkennst du mich nicht? Die Gesichtserkennung an Smartphones verweigerte den Zugriff, sobald jemand eine Sonnenbrille oder auch einen Mund-Nasen-Schutz aufhatte. Eigentlich gut so. Das Handy soll mich und nur mich zulassen. Und die künstliche Intelligenz ist gut. So gut, dass sie mich und nur mich auch aus 1000 anderen Fotos erkennen kann. Dazu haben Google und Facebook inzwischen Programme, die sagen, die kenne ich. Das ist das Backersche Radiogesicht. Oder das vom Jörg Schieb, diesem Digitalfachmann vom WDR. Aber vielleicht wollen wir gar nicht, dass unser Gesicht jetzt überall zugeordnet wird. Ist datenschutztechnisch ja auch eine schwierige Sache. Und da kommt jetzt, ohne Gesicht, aber mit der Stimme erkennbar, der Jörg Schieb und sagt, da gibt es was, das ist eine Art virtuelle Gesichtsmaske. Die kann man nutzen. Herr Schieb. Wo gibt es die virtuelle Gesichtsmaske?
Die gibt es natürlich im Netz, gibt ja alles im Netz. Also erstmal erklären, was ist eine virtuelle Gesichtsmaske? Die kann man sich tatsächlich, wenn man diese Software benutzt, aufziehen und dann wird man nicht mehr von diesen Gesichtserkennungssystemen so gut erkannt. Aber wie das funktioniert, da muss man erstmal verstehen, wie eigentlich solche Gesichtserkennungssysteme arbeiten. Die gucken nämlich anders als auf Gesichter, als wir das tun, wir Menschen. Die achten nämlich nur darauf, die Position von Augen, Mund, Ohren, Wangen, Knochen, Kinn, Kopfform und 300-400 Punkte werden da im Gesicht und am Kopf ausgemessen. Dann entsteht so ein 3D-Modell und das wird dann halt verglichen. Ne? So werden dann Gesichter erkannt. Wir lassen uns teilweise schon davon täuschen, wenn eine Brille aufgesetzt ist oder ein Bart getragen wird. Das täuscht die KI-Systeme nicht. Aber wenn man diese geheimen Punkte im Gesicht, wenn man die verändert, das haben Forscher rausgefunden, dann kann man KI-Software sehr wohl täuschen und dann sieht sie eine andere Person, wenn man so ein Foto manipuliert und verändert hat.
Ja, aber jetzt zum Beispiel meine Nase zu einer Knolle zu machen oder die Lippen aufzublasen, das kann doch jetzt auch schon jedes Photoshop-Programm. Was ist daran neu?
Ja, da gibt es so Spaßprogramme. Aber jetzt, da siehst du schon, du denkst jetzt wie ein Mensch. Das ist ja auch verständlich. Aber KI-Systeme, die gucken eben anders, ne? Also auf diese Fotos drauf. Und da muss man auch andere Tricks anwenden, um die Gesichter so zu verfremden, dass sie für uns noch erkennbar bleiben. Das ist ja ganz wichtig. Aber für die KI-Software nicht. Denn wenn wir Bilder, so wie du das vorschlägst, verändern würden, dann würden wir ja auch die Menschen auf den Fotos nicht mehr erkennen. Genau. Und deswegen haben Forscher aus Chicago so eine Methode entdeckt, wie man ein Gesicht so verändern kann in einem Foto, dass es für uns unangetastet aussieht, für KI-Software aber total verwirrend ist und nach einer anderen Person. Das ist der Trick dabei. Mhm.
Also würde ein menschliches Auge die neue dicke Nase eben nicht sehen, die KI wäre aber schon im wahrsten Sinne an der Nase, Sie wissen schon, herumgeführt.
Genau. Und wenn wir beide auf dem Foto sind, würden wir beide erstmal erkannt, wenn es nicht bearbeitet ist. Aber dann geht die Software hin und macht so Veränderungen. Das könnte man sich so vorstellen. So ein bisschen eine Mischung aus dir und Gwyneth Paltrow zum Beispiel. Die Bilder werden gemorpht, ne? Und das verwirrt die KI-Software total, und würde aber für uns immer noch nach dir, Maya Bakker, aussehen.
Mhm. Soweit die Theorie. Wie sieht das dann in der, ja, theoretisch und dann in der praktischen Anwendung, wie sieht es aus?
Also erstmal fragt man sich natürlich, warum soll man das machen? Also die Sache ist ja die, man stellt ja immer wieder Bilder online auf der eigenen Homepage, Blogseiten, vielleicht beim Arbeitgeber, Sportverein und so weiter. Und teilweise haben wir darüber ja keine Kontrolle. Und da wäre es mitunter wünschenswert, wenn diese Fotos eben nicht, also wenn die Menschen, die auf die Seite gehen, uns erkennen, aber eben KI-Systeme, die Netze so Milliarden fotomäßig durchforsten und alles einsammeln, damit nichts anfangen können. Das ist ja die Idee. Und deswegen versucht man eben durch diese Technik genau das zu schaffen, die Fotos ganz schnell so zu manipulieren, dass die Gesichter für uns immer noch gleich aussehen, für die KI-Software aber nicht. Auf dem einen Foto bist du drauf, auf dem anderen auch. Für die KI-Software sind es aber zwei komplett unterschiedliche Frauen.
Und nochmal ganz praktisch gefragt, kann jetzt jede diese entsprechende Software runterladen und benutzen?
Also die Software ist kostenlos zu laden, heißt übrigens auch Fawkes nach diesem Freiheitskämpfer oder auch diesen Masken, die wir kennen, ne? Guy Fawkes Masken, die stehen für Freiheitsrechte und Menschenrechte und auch ein bisschen Widerstand und die kann man laden und bearbeiten, allerdings ist das mehr was für Profis. Jetzt denke ich, werden Profis draufgehen und diese Software weiter benutzen und weiterentwickeln, zum Beispiel für Erweiterungen für Browser und für andere Software, wo man das dann komfortabel benutzen kann, also auch normalsterbliche User, sodass die Fotos halt automatisch vor dem Hochladen zu sozialen Netzwerken und so weiter so verfremdet werden, dass Gesichtserkennungssysteme von Clearview AI, PIMEYES und anderen missbräuchlichen Anwendern im Netz, die damit Geld verdienen, dann eben nicht mehr damit arbeiten können. Also ich bin gespannt, was da hinten rauskommt, was sie in einigen Jahren tun wird. Ich denke, dass diese Technik auf jeden Fall zum Einsatz kommen wird. Sicher nicht bei Facebook und Google, die wollen sich ihr Geschäft ja nicht kaputt machen, aber es wird vielleicht möglicherweise schon bald ganz selbstverständlich sein, dass man Gesichter beim Hochladen auf diese Art und Weise für KI-Software so unkenntlich macht, dass die damit nichts anfangen können.
Die virtuelle Maske. Fawkes. Mhm. Das mit dem Fawkes habe ich noch nicht ganz verstanden. Der war Freiheitskämpfer. In England wird das ziemlich gehypt, ne?
Genau, im 16. Jahrhundert, ist schon eine Weile her, können wir beide uns nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es ist Kult geworden, gab auch Comics oder die Netflix-Serie.
Das Foto, auf dem ich schon schadenlos bin.
Die Netflix-Serie Haus des Geldes, muss ich nur erwähnen, da haben die nämlich alle so eine Maske auf. Das ist die Guy Fawkes-Maske, sieht man auch oft auf Demonstrationen. Und das steht eben für, ich will unerkannt bleiben und ich stehe für Menschen- und Datenschutzrechte ein. Und deswegen heißt die Software so. Also kann man gut mitarbeiten. Und weil man eben auch eine virtuelle Maske sich aufsetzt, passt das perfekt.
Und Jörg Schieb heißt der Mann, der erklärt hat, wie diese Software die künstliche Intelligenz und damit die Gesichtserkennung von Google und Facebook austrickst, vielleicht für mehr Privatsphäre im Netz sorgt. Dankeschön.
Gerne.
Bleiben Sie munter. Bis bald. Tschüss.
WDR 5.